Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Blabla Heroes. Schön, dass ihr euch hierher verirrt habt. Als allererstes wollen wir uns kurz vorstellen. Die Blabla Heroes, das sind ich, Björn.
Und ich, Lilly.
Genau, wir sind ein schrulliges Ehepaar, das, sagen wir mal, in einer Schnapsidee auf die Idee gekommen ist, diesen Podcast zu gründen. Das hat zwei Gründe. Zum einen hören wir selber gerne Podcasts, auch wenn wir das in sehr unterschiedlichen Richtungen tun.
Aber vollkommen unterschiedlich.
Genau, so thematisch sehr unterschiedlich. Und die zweite Sache ist, dass wir selber gerne reden und labern über alles Mögliche, ob es Sachen aus der Popkultur sind oder gesellschaftliche Dinge. Und da die Idee kam, vielleicht möchte ja gerne jemand zuhören oder interessiert das irgendwen, so wie wir gerne anderen Leuten so einen Podcast zuhören. Und dann haben wir gedacht, wir setzen das einfach mal so um und fangen heute mit dieser ersten Folge an und haben uns gleich so ein kleines Thema rausgesucht, was vielleicht nicht ganz so viel interessiert, so ein Nischenthema, die größten Songs aller Zeiten.
Sehr nischig, das Thema.
Genau. Genau, die größten Songs aller Zeiten werden wir heute besprechen, aus unserer Ansicht heraus. Ja. Erstmal so klar so die Regeln gesteckt, dass eine weiterschreitende Folge sein wird. Also ihr habt ja schon gelesen, das ist Part 1. Das bedeutet, es werden noch weitere Folgen kommen. Wir haben heute 5 Songs vorbereitet und natürlich werden da noch viele weitere kommen. Also braucht man jetzt nicht denken, was, warum ist das und das nicht dabei? Natürlich kommt da noch einiges danach. Wir haben auch noch andere Regeln aufgestellt, damit man so einen kleinen Rahmen hat, wie diese Auswahl erfolgt. Wir haben uns die Gedanken gemacht über die größten Songs. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht selber unbedingt der Überzeugung, dass es die besten Songs sind. Das wäre dann sehr speziell wahrscheinlich auch. Wir sind zum Beispiel danach gegangen, wie erfolgreich waren die Songs zum Beispiel, wie oft werden sie noch im Radio gespielt, wie oft hört man sie noch oder sind sie allgemein gesellschaftlich präsent. Aber natürlich auch, was gefällt uns persönlich auch daran. Also so als Beispiel, es wird Songs geben, die waren super erfolgreich, die werden hier aber in unserer Ausführung definitiv nicht vorkommen. Einfach weil wir sagen, damit können wir überhaupt nichts anfangen, da stehen wir auch überhaupt nicht hinter. Also wir stehen auch hinter allen Songs so ein Stück weit, die wir hier vorstellen. Ja, du hebst deinen Finger.
Ja, ich muss dir einmal ins Wort fallen. Wir müssen auch sagen, dass was hier besprochen wird, alles sehr subjektiv ist. Erwartet jetzt nicht die größte Objektivität von uns, weil die größten Songs aller Zeiten für uns die größten Songs aller Zeiten sind. Natürlich mit Hintergründen, aber das erklärt Björn jetzt bestimmt weiter.
Genau. Die weiteren Rahmenbedingungen sind, dass wir pro Song, also nur einen Interpreten immer vorkommen lassen wollen. Pro Interpret immer nur einen Song. Ob wir das so durchziehen werden, das wissen wir noch nicht. Wie gesagt, es werden noch weitere Teile folgen, viele, viele Teile wahrscheinlich, je nachdem, wie das jetzt hier so ankommt. Und das kann natürlich sein, dass wir dann irgendwann doch nochmal auf einen Interpreten zurückgreifen, den wir schon mal hatten. Aber unsere Regel jetzt erstmal, nach dem, was wir schon gesammelt haben, dass pro Interpret erstmal nur ein Song vorkommen wird.
Was manchmal ganz schön schwer ist.
Ja, auf jeden Fall. Das werdet ihr noch merken, wenn wir so über die Songs sprechen, dann gehen wir nochmal näher ein bisschen drauf ein. Weiterhin ist es wichtig, dass ihr wisst, dass wir keine Musikprofis sind. Also wir beide sind keine Musiker, haben auch nichts in die Richtung irgendwie beruflich zu tun oder sonst irgendwas, sondern sind reine Fans. Und das kann gut sein, dass wir hier mal über Dinge reden, wo sich richtige Profis die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da seid ihr auch gerne herzlich eingeladen, in den Kommentaren da eure Meinung dazu lassen. Nur dass ihr das vorher wisst, ist wichtig, dass wir halt nur Fans sind. Könnt uns gerne dann eure Kritik dann zukommen lassen. Nur erwartet dann auch nicht zu viel von uns hier. Wenn ihr irgendwie hören wollt, wie ein Song komplett auseinandergenommen wird, wie er aufstrukturiert ist oder sehr weit in die Geschichte reinzugehen der Band oder dass das gesangliche Talent irgendwie analysiert wird, da seid ihr bei anderen Kanälen wahrscheinlich besser aufgehoben. Hier machen wir wirklich so reines Fangelaber.
Richtig.
Genau. Und wir sind jetzt bei den größten Songs aller Zeiten. Es werden auch wahrscheinlich mal Videos kommen mit anderen Themen, wo wir Musik besprechen, aber vielleicht auch mal so über Serien, Filme, Popkultur allgemein, gesellschaftliche Sachen quatschen. Da schauen wir mal, wie das so weitergeht.
Spoiler: Björn hat einen ganz, ganz großen Wunsch und das ist ein Harry Potter Podcast. Und zwar möchte er sein nicht vorhandenes Wissen über Harry Potter mit euch teilen. Freut euch drauf.
Ja, mal gucken, ob es so weit kommt. Ja, das wird Harry Potter aus der Sicht eines Muggels wahrscheinlich. Aber mal gucken.
Oh ja.
Ja, aber jetzt wollen wir uns erstmal konzentrieren. Die größten Songs aller Zeiten. Und wenn wir über das Thema größte Songs aller Zeiten sprechen, dann haben wir, wenn du dich hier mal umguckst, so ziemlich viele Elefanten im Raum. Also Songs, um die wir irgendwie gar nicht herumkommen werden und die jeder auch erwartet. Und damit wir da gleich ein bisschen drauf eingehen und einen von diesen Elefanten schnappen, fangen wir auch mit einem Song an, wo viele sagen, der müsste auf Platz 1 stehen. Wohlgemerkt, gleich nochmal gesagt, das ist total random. Also wir fangen jetzt nicht mit dem letzten Platz an. Nein. Oder so. Wir haben das komplett durcheinander gewürfelt und haben über keine Platzierung gemacht. Deswegen fangen wir jetzt mit einem Song an, der wahrscheinlich für viele sehr weit oben stehen würde.
Bevor du es auflöst, möchte ich noch eine Information weitergeben. Und zwar, wir werden auch keine Musikstücke einspielen. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn ihr euch hier bei YouTube umseht, werdet ihr die Songs in Hülle und Fülle, in Variation über Variation über Variation finden. Also, wir werden immer sagen, wer den Song gesungen hat, von wem der Song ist, natürlich, wie der Song heißt und. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Song immer nebenbei auch laufen lassen. Bitte.
Es geht los.
Es geht los.
Und zwar mit Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Das ist eine Rockballade aus dem Jahr 1971, 8 Minuten lang. Wie gesagt, von der Band Led Zeppelin und ist auch von dem gleichnamigen Album. Das war ihr 4. Album damals. Es wurde auch einfach nur Symbols genannt, weil auf dem Albumcover diese 4 Symbole drauf gewesen sind. Die Autoren des Songs sind Gitarrist Jimmy Page und Sänger Robert Plant gewesen. Und der Song war sehr erfolgreich, deswegen ist er hier in dieser Liste drin, weil er wirklich als die Rockballade irgendwie bekannt ist. Mhm. Da gehen wir inhaltlich noch ein bisschen mehr gleich drauf ein. War keine Single-Auskopplung, also es gibt jetzt keine Single-Verkaufszahlen oder ähnliches, aber das Album war sehr erfolgreich international, ist 37 Millionen Mal verkauft worden, was eine große Anzahl ist. International ist es auch sehr stark gechartet, hat 27 Mal Platin, international 2-mal Gold, 4-mal sogar Diamant abgeräumt. Also da reden wir von so einem richtigen Bestseller, damit zu Recht dann auch hier in unserer Auswahl mit drin. Der Song wurde nach dem Tod von John Bonham, das war der Schlagzeuger, 1980 nicht mehr live gespielt. Da kam es ja dadurch dann zur Bandauflösung, also die haben in dem Sinne dann nicht mehr als Band weiter existiert. Es gab aber 2 Ausnahmen, wo dann nochmal live gespielt wurde. 1988, das war der Geburtstag von Atlantic Records, das war das Plattenlabel dann, unter dem das damals lief. Und dann nochmal 2007 zu Ehren von Ahmet Ertegün. Also wenn ich jetzt Namen hier falsch ausspreche, ne, dann singt mir das nach, das wird wahrscheinlich noch öfter vorkommen.
Blame on him.
Genau, das war der Gründer von Atlantic Records. Zu seinen Ehren haben sie das nochmal, ich glaube, das war in der O2 in London, irgendwie haben sie das nochmal da dann nochmal gespielt. Genau, es gibt berühmtere Cover in Anführungsstrichen, zum Beispiel Dolly Parton hat das einmal gespielt. Dolly Parton hat ein Cover gemacht von Stairway to Heaven, gar nicht so schlecht. Und Far Corporation, das ist ein Projekt von Frank Farian gewesen. ja, auch ganz interessant. Genau. Auch nochmal so ein kleiner Fun-Fact bei Stairway to Heaven ist, dass das einer von den Songs war, ich glaube, da gab es in der Rockgeschichte sogar noch mehrere, auf denen angeblich satanische Botschaften sein sollten, wenn man die Platte rückwärts abspielt. Super, ne, hat ja auch Ozzy Osbourne hat das ja auch beschäftigt und Judas Priest und so weiter. Da brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen.
Ja, das hat aber einen Hintergrund, ne?
Warum?
Ja, da werden wir doch bestimmt gleich noch drauf kommen.
Ja, das können wir ganz gerne machen. Genau, wir können ja erstmal über den Song selber dann nochmal sprechen. Genau, haben wir schon gesagt, so eine epische Rockballade. Geht ja so ganz ruhig los mit so diesem prägnanten Gitarrenriff. Was wahrscheinlich schon viele, die Gitarre spielen, dann irgendwann schon mal ausprobiert haben. Man gibt ja dieses Gerücht so, In dem Film Wayne's World wird das auch nochmal aufgegriffen. So in Gitarrencentern darf das nicht mehr gespielt werden, wenn man die Gitarre ausprobiert.
Stehen da nicht auch immer diese Schilder? No Stairway to Heaven.
Richtig, das ist, bei Wayne's World kommt das so vor. Da sitzt dann der Mike Myers und spielt das so an und er sagt, ey, und zeigt auf die Schilder, no Stairway. No Stairway, das ist ja ein Ding. Genau, in dem Film kommt das dann nochmal so vor. Und dann kommt auch so dieser Keyboard-Part am Anfang. John Paul Jones, der Bassist, hat das dann damals eingespielt. Und genau, dann kommen wir in diesen ruhigen textlichen Part, der dann so ruhig von der Gitarre dann begleitet wird. Genau, und der Text ist ja auch mal so eine Sache. Es ist nichts Offensichtliches, was, finde ich, diesen Song auch schön macht. Wir haben das heutzutage ganz viel, dass Musiktexte ja in your face sind oder ganz klar irgendwie eine Botschaft vermitteln. Led Zeppelin so in vielen anderen Sachen auch, aber gerade dieser Song geht davon ab. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Text, der sehr verschachtelt ist, der auch nicht klar zu lesen ist, auf mehreren Ebenen stattfinden könnte und wo man versuchen kann, so ein bisschen was rauszulesen.
Ja, das klappt ziemlich gut und zwar eigentlich in jeder Zeile dieses Liedes, wo ich dann auch direkt zum Anfang hin mal auf dieses Satanistische zurückkommen möchte. Es ist ja eigentlich sehr offensichtlich, dass dieses Lied sehr mystisch ist. Es hat sehr viele Anleihen, gerade aus dem keltischen Dudelsackspieler, also Pipers sind ja meistens die Dudelsackspieler. The Lady That All Glitters Is Gold und irgendwann singt er auch irgendwas, dass die Dame, also The Lady, von Weiß umhüllt wurde, also die weiße Lady und es ist sehr, es sind sehr viele Anleihen aus dem Mystischen dabei und alles, was mit Mystik zu tun hat, wird sofort in die satanistische Ecke gedrängt oder schnell in die satanistische Ecke gedrängt. Und deswegen sagte ich vorhin, bei dem Lied ist es eigentlich überhaupt kein Wunder, dass diese satanistischen, ich mache hier Lufthäschen, Lufthäschen sind Anführungszeichen. Genau. Wir haben Modern Family gesehen. jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, aber
bei Lufthäschen warst du.
Bei den Lufthäschen war ich, ja.
Genau, aber die Verbindung ist schon da, so von wegen, ne? Es ist was Mythisches.
Richtig.
Das wurde ja auch gesagt, als der Song geschrieben wurde. Robert Plant hat sich ja beim Texten so ein bisschen auch an so Lyrik, die so ein bisschen Magie reingeht, beeinflussen lassen.
Genau.
Und hat das dort einfließen lassen. Und man kann ja dieser Geschichte, der Text ist ein bisschen dieser Lady folgen, die sich diesen Stairway to Heaven kauft. Und es gibt so ein paar Interpretationen. Es geht einfach darum, vielleicht auch, dass es um Menschen geht, die ganz viel wollen, immer alles haben möchten, aber nichts zurückgeben. Oder auch, dass es vielleicht auch ein bisschen um Vergänglichkeit gehen kann. Das ist ja im Endeffekt der Stairway to Heaven. Aber eben das ist es halt. Der Text ist nicht in eine Richtung interpretierbar. Und das macht ihn ja eigentlich so gut. Ich finde das immer sowieso allgemein gut, wenn Songs irgendwie Texte haben, wo man vielleicht auch selber was hineininterpretieren kann, wo man ein bisschen Rätsel raten kann, wo es nicht so eindeutig ist. Und dann kann man die noch ein bisschen mehr individuell auf sich zuschneiden.
Richtig. Als ich mich das erste Mal richtig mit dem Text beschäftigt habe, beschäftigt heißt, ich habe ihn mir das erste Mal richtig bewusst durchgelesen, sagte ich nachher zu Björn, für mich spielt dieser Text des Liedes mit der Melodie und allem drum und dran auf mehreren Metaebenen. Und zwei der offensichtlichsten Ebenen sind für mich, es geht um entweder Suizid, oder der gute Herr war total im Drogenrausch. Und
70er Jahre. Na,
ja. Also für mich dachte ich zuallererst, es geht nur das oder das. Aber wenn man sich nachher mal ein paar Gedanken mehr macht und versucht, da noch weiter in diesen Text einzutauchen und das alles auf sich wirken lässt, dann kommen einem noch vollkommen andere Ideen, vollkommen andere Gedanken. Es muss weitergehen. Also der Stairway to Heaven ist vielleicht meiner Meinung nach eine Metapher für den nie endenden Weg im Leben. Oh Gott, das hört sich jetzt so philosophisch an. Aber der Weg ist auch nie gerade. Und der Stairway to Heaven, auch auf dem Cover, der ist auch nicht gerade. Er ist gewunden. Und ja, man geht den Weg, man geht die ganzen Windungen des Lebens entlang, aber man geht weiter mit auf. recht erhobenen Hauptes. Erhobenen Hauptes, so heißt es.
Genau, neben dem Text ist natürlich auch die Musikalität oder das Instrumentale absolut herausragend. Der Song baut sich super auf, es kommt immer mehr dazu. Auch so die Aggressivität in der Art und Weise, wie Robert Plant dann singt, die nimmt immer mehr zu. Und das gipfelt dann in diesem super Gitarren-Solo, das auch recht bekannt ist. Das könnte man auch, werden wir vielleicht auch mal übersprechen, die besten Gitarren-Solos aller Zeiten, könnte das da auch mit rein auf jeden Fall. Super gespielt. Und danach klingt das dann auch nochmal ganz in Ruhe aus. Also das ist wirklich so von beiden Aspekten her, sowohl instrumental als auch textlich, wirklich ein super Song. Aus meiner Sichtweise absolut zu Recht immer noch als einer der besten Songs aller Zeiten betitelt. Also nicht nur der größte, sondern auch der beste. Für die, die Band Tenacious D kennen, die haben ja mal einen Song gemacht namens Tribute, wo er nicht drauf wirklich eingegangen wird, welcher der beste Song aller Zeiten ist, aber es gibt da so ein paar Hinweise in so einer längeren Musikvideo-Version, wo das doch Stairway to Heaven sein soll, was sie dem Teufel dort vorspielen, als er sagte, play the best song in the world. Das lässt ja auch schon weit blicken, ne? Wenn so andere Musiker so denken. Auf jeden Fall Stairway to Heaven, hatten wir am Anfang gesagt, kommen wir nicht drum rum, ist ein Lied, das wir auf jeden Fall erwähnen müssen. Gerade auch nochmal, es ist ein bisschen negativ in die Schlagzeilen gekommen, wenn man jetzt, das kam bei Led Zeppelin leider ein bisschen häufiger vor, dass man immer sagt, ist das denn alles eigentlich so original von denen? Es gab dann eine Urheberrechtsklage, 97 kam das dann, und zwar von Randy California. Das ist der Gitarrist von Spirit gewesen. Mit Spirit waren die mal auf Tour. Und diese Anfangsakkorde vor allen Dingen, um die geht es, so die prägnant oder diese Signature dieses Songs sind, die sollen von dem Song Taurus von Spirit geklaut worden sein. Das klingt tatsächlich auch, wenn man sich das mal anhört, recht ähnlich. Aber die Klage wurde 2016 abgewiesen, 2020 ist auch die Berufung abgewiesen worden. Also das ist jetzt nicht durchgegangen, dass man da irgendwie Strafrechtszahlungen machen muss oder dass man dann auch zugeben muss, man hat da geklaut. Also gilt es so, von wegen Jimmy Page und Robert Plant haben das so geschrieben und so bleibt es dann auch dabei, auch wenn das immer noch so ein Raum stand, dass es nicht wirklich im Original von ihnen ist.
Gut, jo. Dann denke ich, kommen wir schon mal zum nächsten Lied.
Richtig, wir waren jetzt, man muss mal bedenken, wir waren jetzt im Jahr 1971 mit Stairway to Heaven, das sind 50 Jahre. Das ist, ja genau, das muss man immer auf der Zunge zergehen lassen, ne? Und wir reden immer noch von einem der größten Songs, 50 Jahre schon her. Deswegen machen wir einen ganzen Sprung nach vorne und gehen ins Jahr 2000 zu dem Song In the End von Linkin Park. Der Song ist knapp 3,5 Minuten lang, wurde wie gesagt schon 2000 veröffentlicht und ist auf ihrem Debütalbum Hybrid Theory gewesen. Die Autoren, da werden Linkin Park als ganze Band aufgeführt. Ist jetzt nicht speziell irgendwie, dass da jemand was geschrieben hat, sondern die ganze Band an sich war daran beteiligt. Die Single war schon sehr erfolgreich. Die hat in mehreren Ländern die Top-10-Platzierung erreicht, hat mehrfach Platin in den USA und im Vereinigten Königreich bekommen und war auch von Linkin Park selbst die erfolgreichste Single in den USA in der gesamten Bandgeschichte. Das Album Hybrid Theory, auf dem In The End drauf war, das war sogar noch erfolgreicher, 32 Millionen Mal verkauft, hat mehrfach Platin, Gold und Diamant bekommen und ist sogar das bestverkaufte Debütalbum des 21. Jahrhunderts. Also auch das mal so als Grund herausgestellt, warum wir ein Lied von Linkin Park nehmen mussten. Zum einen ist Linkin Park für mich irgendwie aus Anfang der 2000er Zeit, alles was so in der Region gewesen ist, irgendwie die herausstechende Band. Und wenn man so viel davon abgreifen möchte aus dieser Zeit, ist es die Essenz irgendwie so aus der Zeit, finde ich. Wir haben dann bei Linkin Park selber noch so überlegt, welchen Song könnte man da nehmen. Waren auch eine kurze Zeit bei Numb, ob man den nehmen müsste. Mhm. Vor kurzem lief ja auf Vox hier 100 Songs, die die Welt bewegt haben. Da haben die zum Beispiel Numb von Linkin Park vorgestellt. Mhm. Aber wir haben jetzt gedacht, In The End ist irgendwie der passendere Song. Ja. Oder der noch mehr Nachhalt oder den man noch eher da reinstecken würde. Es gibt von dem Song auch Remix-Versionen. Es kam ja dieses Reanimation-Album von Linkin Park, wo dann so Neuinterpretationen oder so Remixes halt von anderen Interpreten gemacht worden sind. Und da gibt es diese Version da drauf, die ist aber nicht wirklich gut. Also mir hat das ganze Album auch nicht so gefallen. Die Originalversion ist wirklich um einiges besser. Genau. Und wir finden einer der größten Songs aller Zeiten.
Richtig. Soll ich noch etwas dazu erzählen?
Kannst du gerne machen.
Ich finde es immer ganz spannend, mich mit dem Text auseinanderzusetzen. Es ist ja auch immer so eine Sache des Verstehens, nicht des kognitiven Verstehens, sondern einfach, wie möchte ich die ganzen Lyrics verstehen? Wie möchte ich den ganzen Text verstehen? Und es kommt auch ganz viel darauf an, in welcher Stimmung man ist, wenn man das Lied hört. Man kann es jetzt natürlich sehr depressiv verstehen, das Lied, auch gerade mit dem Hintergrund, dem tragischen Hintergrund von Chester Bennington. Aber man kann es auch eigentlich, wie es auch oft interpretiert wird, als Song sehen, wie ich auch vorhin schon bei Stairway to Heaven gesagt habe. Das ist seltsam, aber diese Interpretationen kommen oft auf dasselbe hinaus, dass es einfach Gedanken über das Leben sind. Und wie man seine Lebenszeit sinnvoll füllen soll. Und ganz heruntergebrochen soll das Lied eigentlich über eine Trennung gehen. Mhm. Ja, es heißt nämlich übersetzt da drin auch, ich habe mich so sehr bemüht. Und das, obwohl du dich immer über mich lustig gemacht hast. Mich wie Teil deines Besitzes behandelt hast. Ich erinnere mich an all die Zeit, in der wir gestritten haben. Ich bin überrascht, dass es überhaupt so lange gehalten hat.
Ja, also könnte man da schon so meinen, ne, dass es da so am Ende eine Beziehung geht oder
ähnliches. Ja. Und vielleicht sollten wir das auch mal zu den besten Trennungssongs mit rüberschieben.
Ja, können wir jetzt nicht mehr, jetzt ist er hier drin.
Jetzt ist er hier drin. Ja, aber auch etwas, was für jedes einzelne Lied geht, macht euch eure eigene Interpretation.
Genau so ist es. Du hast das eben einmal angesprochen. Natürlich hat dieser Text noch so diesen Beigeschmack mit dem Suizid von Chester Bennington im Jahr 2017, der ja nur wenige Wochen nach dem Tod seines besten Freundes Chris Cornell dann erfolgte, der ja auch dann an Suizid gestorben ist. Und da ist ja diese Tragik. Es war ja an Chris Cornells Geburtstag, wo das dann ja auch vor allen Dingen gewesen ist. Und viele, die Band verfolgen, die werden das ja mitgekriegt haben, was das für ein Riesenschlag gewesen ist. Also in den Nachrichten, wenn man sich mit Musik beschäftigt, kann man ja gar nicht drumherum. Und wenn man jetzt, wie du schon sagst, nicht nur diesen Song, sondern viele Linkin Park Songs hört, dann schwingt da noch so ganz viel von dieser Stimmung noch mit rein. Auch vor allen Dingen, weil ja noch so viel, noch so im Unklaren da gelegen hat. Also man hat ja immer noch so darüber gesprochen, es gab ja diese Conspiration Theories, die haben sich gar nicht suizidiert, sondern da ist irgendwie noch einer hinterher. Das ist ja jetzt jedes Mal irgendwie, kann man das nicht so hinnehmen, wie es gewesen ist. Es wird immer dann ganz viel noch so darüber geredet und irgendwie noch Fakten verdreht. Aber man muss so gucken, wie es dann mit der Band jetzt danach weitergeht. Auf jeden Fall für den Song, wie gesagt, schwingt das immer so ein bisschen mit. Es geht da um Ende, wie du schon gesagt hast. Und dass am Ende nichts nützt, egal was man vorher gegeben hat. Richtig. Genauso wie er mit seiner Karriere, alles, was er gegeben hat mit seiner Familie. Und am Ende hat es doch nichts genützt. Ja, das haut nochmal so ein bisschen mehr in die Magengrube, wenn man das so hört. Musikalisch hat der Song aber natürlich auch viel zu bieten. Geht so los mit so einem ganz prägnanten Piano-Opening. Das spielt dann auch Mike Shinoda, der dann auch diesen Rap-Part übernimmt. Und das ist ja das, wofür diese Band bekannt ist und auch diese Zeit gestanden hat. Ne? Das war die Zeit von New Metal oder Rap Metal oder wie Crossover, wie man immer das auch nennen will.
Da waren sie doch eigentlich auch Vorreiter, ne? Bei diesem Rap-Metal, ja, oder wie du es nennen magst.
Ich glaube, Vorreiter nicht, aber sie standen dann so ganz weit oben in der Sache. Mhm. Und dann war ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, richtig, ich wollte darauf eingehen, genau, ne? Da kommt ja dieses Piano-Intro. Und nach diesem Piano-Intro dann dieser Rap-Part von Mike Shinoda, der ganz gut gemacht ist, immer zwischendurch dann von Chester Bennington, dann kommen diese Parts mit rein, wo das nochmal nachgesungen wird und dann dieser kräftige Refrain. Und das Ganze unterlegt dann mit diesen typischen New-Metal-Gitarren, die man aus der Zeit kannte, so fette Power-Riffs oder Power-Chords. Und dann auch nochmal dieser ruhigere Teil, wo Chester Bennington das dann alleine hat. Und dann geht das Ganze dann so seicht dann aus. Und ich finde, diese ganze Kombination ist das, was so richtig hängen bleibt. Und wenn man jetzt irgendwo nochmal im Radio oder sonst wo diesen Song hört, man ist sofort, finde ich, in dieser Zeit wieder drin, Anfang der 2000er, wo das sehr häufig gespielt wurde. Und ja, ist, denke ich mal, auch ein Song, der seine Zeit überleben wird. Also man hört ihn jetzt auch noch relativ häufig, ja, und man wird ihn, glaube ich, auch in 20 Jahren noch häufiger hören.
Eins noch, ich bin ja diejenige, die auch sehr auf Emotionen geht. Macht mal eure Augen zu, wenn das Lied läuft. Natürlich nicht, wenn ihr am Autofahren seid, aber ansonsten schließt mal eure Augen und hört nicht auf den Text. Hört bitte einfach einmal auf die Stimmen. Bei mir war es nämlich so, der Rap-Part von Mike Shinoda weckte in mir Hoffnung, allein durch die Stimme, allein durch diese Stimmlage. Und dann kommt eigentlich die eigentlich sehr sanfte Stimme von Chester Bennington, die erst dann bricht, wenn es so richtig, darf ich das sagen? Ja, darf man sagen, rausgerotzt wird, ne? Die bricht so richtig und dieses Verzweifelte dann, das machte mich unendlich traurig. Also es hört sich jetzt total dämlich an, aber versucht es mal. Augen schließen und nur hören. Nicht verstehen, hören.
Genau, darum geht's bei Musik. Ja, dann wollen wir zum nächsten Song weiterkommen. Wir gehen wieder in der Zeit ein bisschen zurück ins Jahr 1976 und da ist Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult. Der Song hat eine Länge von 3 Minuten 45 in der Single-Version. Es gibt auch eine längere Version, die habe ich aber nie so richtig gefunden, 5 Minuten 8. Und das Lied war auf dem Album Agents of Fortune, das war das 4. Album von Blue Oyster Cult. Es ist die erfolgreichste Single der Band und auch das erfolgreichste Album der Band. Also der Song ist im Grunde der Meilenstein von Blue Oyster Cult. Es gibt verschiedene Coverversionen von dem Song, Gus Black, Him, Goo Goo Dolls. Wenn man noch weiter guckt, dann findet man noch etliche mehr. Und vielleicht werden einige den Song auch kennen aus dem Film oder es gibt auch diesen TV-Mehrteiler The Stand von Stephen King. Der hat auch mal angegeben, dass der Song eine Inspiration gewesen ist, überhaupt das Buch zu schreiben, The Stand. Und deswegen wurde er dann auch später verwendet dann dafür. Genau, Blue Oyster Cult ist jetzt so eine Band, die ich jetzt nicht wirklich viel höre. Ich glaube, ich kenne noch ein oder zwei andere Songs vom Hören her.
Tatsächlich aber, wüsste ich jetzt keinen ad hoc.
Genau, aber genau darum geht es. Deswegen finde ich, sticht dieser Song auch so heraus, Don't Fear the Reaper. Und ich finde, wenn man... Jetzt sind wir schon wieder beim Thema Tod leider. Aber so Vergänglichkeit oder Endlichkeit ist ja auch ein interessantes Thema, was man musikalisch sehr gut auswerten bzw. verwerten kann. Und Don't Fear the Reaper ist, glaube ich, der Song, wenn es irgendwie um Vergänglichkeit oder Sterben geht oder wenn man über den Tod nachdenkt. Mhm. Es beginnt ja auch, wie die anderen Songs schon, mit so einem eingängigen Riff, so einem Gitarrenriff, was dann dort einsetzt. Und dann wird textlich sehr viel auf Vergänglichkeit eingegangen. Wird ja schon so gesagt, Don't Fear the Reaper, man soll keine Angst vor dem Tod haben. Die Jahreszeiten haben es auch nicht. Es wird auf die Geschichte von Romeo und Julia eingegangen und wie viele Menschen täglich von dieser Welt gehen. Von der Interpretation des Textes, der Song wurde ja von Buck der Dame geschrieben, dem Sänger von Blue Oyster Cult. Und da soll es so laut dem, was ich recherchiert habe, danach gehen, dass es darum geht, dass man sich nach dem Tod wieder sieht. So der letztere Teil des Textes, der geht so ein bisschen drauf ein, dass quasi der Mann, der schon dann gegangen ist, die Frau dann mit zu sich holt und sie freut sich auch darauf, zu ihm zu gehen. Also es hat mehr so einen romantischen Aspekt, so wenn man an ältere Ehepaare denkt oder so, wo der Mann zuerst stirbt oder einer von beiden zuerst stirbt und dann wartet derjenige auf den anderen dann im Himmel und so wird das so ein bisschen textlich dargestellt. Es soll dann quasi eigentlich, finde ich, mehr die Angst davon nehmen, ne? Heißt es ja, don't fear the Reaper, ohne jetzt irgendwie auf Suizide einzugehen. Das ist ja bei Romeo und Julia, ne, da kann man so, da ist es so, soll das so ein bisschen zum Suizid oder so anregen, finde ich aber überhaupt nicht, dass der Text das so macht, sondern dass es eigentlich mehr dazu einladen soll, sich mehr damit zu beschäftigen, dass wir eine Endlichkeit haben und dass wir auch jemanden wiedersehen. Hat was Spirituelles auch wieder, kann man auch ein bisschen religiös auslegen, weil es bringt die Idee mit, es kommt irgendwas nach dem Tod, irgendwas wie der Himmel zum Beispiel. Das ist dann auf jeden Fall da. Musikalisch gesehen auch Song, der gut in diese Zeit reinpasst, so ein bisschen was Psychedelisches hat, halt ansonsten ein typischer Rocksong dieser Zeit. Bewegt sich da gut fort, ist mehr so balladesk, also auch ein bisschen ruhiger getragen, bis es dann zu so einem komischen Zwischenteil kommt, wo es dann voll eskaliert irgendwie. Ne, da hat es voll diesen Psychedelik-Einschlag. Da wird man dann nochmal so total rausgerissen und dann geht es aber wieder in diese ruhigeren Gewässer rein und der ganze Song wird ja auch sehr ruhig gesungen. Ne? Also gar nicht so aggressiv oder so weiter, sondern mehr so ruhig transportiert. Aber dieser Mittelteil ist dann schon sehr interessant, so ein bisschen chaotisch dann. Und auch prägnant, und das ist auch so ein Fun-Fact, da ist der Einsatz der Kuhglocke, der dort gemacht wird, die gespielt wird. Und es gibt einen Saturday Night Live Sketch, der heißt, ich glaube, der heißt sogar More Cowbell, der mit, wie heißt nochmal der Schauspieler?
Ja, es gibt nur einen in der ganzen Welt.
Richtig, genau, Christopher Walken. Ah. Und der spielt dort diesen Plattenproduzenten, während die bei der Aufnahme dazu sind. Und er verlangt dann immer nach More Cowbell. Und die Darsteller können sich da irgendwie kaum auch zurückhalten. Da sind noch Jimmy Fallon dabei und Will Ferrell waren damals noch bei Saturday Night Live. Und ist tatsächlich einer der bekanntesten Sketche von denen. Und da wird das ein bisschen aufs Korn genommen, so dieser Einsatz der Cowbell. Kann man sich auch nochmal angucken. Genau, was hast du denn noch so...
Ja, du bist ja jetzt eigentlich schon in meine Schiene reingeschlittert, ne, mit der Interpretation dieses Songs. Naja, also Interpretation will ich jetzt noch nicht mal was sagen, aber du hast ja schon ganz viel darüber erzählt, dass es ja sehr eindeutig auch um den Tod geht. Es geht eindeutig um den Tod in dem Lied. Es ist aber tatsächlich wohl so, dass, wie heißt er denn, Bagdama.
Genau, Bagdama.
Ja, eigentlich heißt er anders. Der wurde nur Bagdama genannt. Eigentlich heißt er Donald Röser.
Das ist ja langweilig.
So, genau.
Und kein Wunder, dass er sich Bagdama.
Und der hat wohl eine Diagnose gekriegt, dass er an einer Herzkrankheit leidet. Ui. Und aus diesem Grund hat er gedacht, naja gut, ich werde nicht alt. Hm. Und jetzt muss ich das Beste aus meinem Leben machen, was ich daraus machen kann. Und ja, ich mache mir aber auch mal Gedanken, was danach passieren kann. Und ich möchte einfach mein Leben leben und keine Angst davor haben, was danach kommt. Ich möchte keine Angst vor dem Tod haben. Wenn der Tod kommt, dann kommt er, dann habe ich aber mein Leben gelebt. Mhm. Und danach kommt irgendwas, was weiß ich nicht, ich lasse mich überraschen. Und ganz zum Schluss heißt es ja auch, dass da... ja, mit der Frau, warte mal, wie war das jetzt? Came the last night? Nein. Ach, jetzt hab ich's verbuddelt. Aber dass da auf die Liebenden gewartet wird, mhm, und eine Hand gereicht wird und damit endet ja auch der Song, ne?
Genau.
Genau. Und das sollte eigentlich nur heißen, ja, es geht um den Tod, aber selbst wenn einer unserer Lieben von uns gegangen ist, wird er immer noch um uns herum sein. Und eigentlich ist das doch ein schöner, tröstender Gedanke.
Also genau, das ist das Gefühl, was ich auch immer habe, wenn ich den Song höre. Ja. Er hat irgendwie nichts Angsteinflößendes, er hat etwas Tröstendes.
Nein. Richtig. Und obwohl man erst denken kann, das ist so ein Song in die Sparte von Pumped Up Kicks, ne, von Foster the People, so eine tolle, fröhliche Melodie mit einem ganz tragischen Text in einer Art und Weise vorgetragen, die uns alle happy macht, aber wir dürfen uns den Text nicht anhören. Hier ist es genau andersrum. Die Melodie ist super fröhlich eigentlich, so schön getragen, aber auch so freundlich und ja, freundlich und freudig vorgetragen. Aber auch der Text soll allen Mut machen.
Ja.
Eigentlich
tut er auch.
Schönes Schlusswort zu diesem Lied.
Finde ich auch. Dann gehen wir mal zum nächsten Song weiter. Song Nummer 4 heute Abend. Und das ist, und da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Für mich gehört er da rein. Einer der größten Songs aller Zeiten ist Never Gonna Give You Up von Rick Astley.
Gerickrolled.
Ihr wurdet gerade gerickrolled. Der Song ist 3,5 Minuten lang und ist aus dem Jahr 1987, ein Original 80s Song. Das war auf dem Album Whenever You Need Somebody, war auch Rick Astleys erstes Album. Geschrieben wurde der Song von Stock Aitken Waterman. Genau, das denkt man jetzt, wer kriegt so einen Namen? Ist das auch wieder so ein Künstlername? Nee, es ist ein Produzententeam. Mike Stock, Matt Aitken und Peter Waterman. Die haben in den 80ern sogar relativ viele andere Künstler irgendwie.
Kylie Minogue, Jason Donovan, ihr kennt sie alle.
Genau, also die waren sehr präsent im Hintergrund und haben sehr viele Songs für sehr viele Interpreten geschrieben und unter anderem auch für Rick Astley und haben ihnen seinen wohl bekanntesten Song dann auch auf den Leib geschneidert. Der war auch recht erfolgreich, es war die Best British Single bei den Brit Awards 1988. Und in 25 Ländern ist er in den Top 10 gechartet, hat mehrfach Gold abgeräumt. Und das, weswegen ich auch finde, dass man hier erwähnt werden muss, ist, wenn wir von Erfolg sprechen, auch, wie hält sich ein Song allgemein in der Geschichte und in der Medienwelt und in der Gesellschaft. Und das, was wir am Anfang gesagt haben, ihr werdet gerade gerickrollt, ist ja genau das, was den Song dann gerade ausmacht. Er hat sich nochmal so in ein neues Zeitalter katapultiert. Der ist aus 87, da hat man von Internet noch so gar nicht gewusst, was daraus werden wird. Und dann hat dieser Song das geschafft, ein Meme zu werden. Auch andere Songs, die jetzt irgendwann nochmal kommen werden, haben das auch geschafft, im Nachhinein so ein Meme zu werden. Oder
Björn ist ein Meme-Lord.
Genau. Darüber nochmal andere Bekanntheit zu schaffen. Und jetzt kennt eine ganz neue Generation diesen Song, die eigentlich gar nicht mit ihnen in Kontakt gekommen wären. Und ich bin auch fest der Meinung, wenn du irgendwo dieses Lied anmachst, jeder sagt, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Tatsächlich sagt unser 10-jähriger Sohn, oh mein Gott, das habe ich jetzt öffentlich gesagt. Habe ich das jetzt öffentlich gesagt? 10 Jahre ist er. Entschuldigung. Unser 10-jähriger Sohn, dass er das Lied kennt und den Tanz kennt. Woher kennt er den, in Anführungszeichen, mit Lufthäschen, woher kennt er den Tanz? Dieser Tanz ist Bestandteil von Fortnite.
Ja, wie so viele andere Tänzer auch.
Ja, aber Rick Astley hat es in Fortnite geschafft.
Genau. Ja, und das ist der Grund, warum der hier auftauchen muss. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ich finde, das Never Gonna Give You Up, wenn man jetzt von dieser ganzen Zeit der 80er bis vielleicht noch so Anfang der 90er, wenn man so darüber nachdenkt, dass vielleicht Popmusik da so seinen Peak erreicht hat, dass auch da wieder diese Quintessenz ist. Es ist der ultimative Popsong. Rick Astley hat eine super Stimme, so eine tiefe, schön getragene Stimme, die den Song richtig gut tragen kann. Das Produzententeam hat einen super geilen Beat irgendwie drauf gemacht. Das ist ein super tanzbarer Song, ist auch wichtig für einen Popsong. Der Text, wir erwarten da nichts anderes. Wir haben jetzt gerade von 3 Songs gesprochen, die so textlich sehr tief gehen, auch auf mehreren Ebenen stattfinden. Never gonna give you up, mach das nicht.
Der ist sagt in dir, your face.
Richtig, der ist in your face, in your heart.
Ja, das hast du so schön gesagt.
Es geht darum, um die Liebe, ne? In dem Fall darum, dieses, wenn man sich kennenlernt, ne? Man guckt sich an, na, man weiß schon, so, man kokettiert so ein bisschen, ne? You know the rules and so do I. Genau. Und das soll ja auch ein Popsong sein. Das soll was Leichtes sein. Wir erwarten von einem guten Popsong nicht, dass er uns irgendwie auf eine große Reise mitnimmt oder uns gedanklich irgendwie umwälzen soll.
Das darf ein Popsong nicht.
Vielleicht darf er das sogar gar nicht, genau. Und Never Gonna Give You Up hält diese Regel ein und trägt uns dann durch so ein seichtes, romantisches Bett hindurch und lässt uns dann auch wieder ganz froh, lockend wieder heraus und ist auch auf jeder Party, in jeder Disco, wenn man den Song spielt, wirklich für mich einer der Songs, der eine Tanzfläche voll macht.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, auf einer Goth-Party, wie Never Gonna Give You abgespielt wird und wie Goth dazu tanzen. Nichts gegen Goth, ich mag sie, ich mag die Musik, aber ich fand das jetzt gerade eine sehr schöne Ambivalenz.
Ich glaube, auch das würden die machen. Ja. Ja? Auch die würden dazu abgehen, zu Never Gonna Give You Up. Passend auch das Musikvideo, er dann so in verschiedenen Stationen mit Kleidung, ne, die ja halt typisch 80er sind. Aber das ist es, es passt alles so. Das ist Pop, Never Gonna Give You Up ist Pop.
Punkt.
Punkt. Fällt dir noch was Schönes dazu ein?
Tatsächlich jetzt nicht, aber hört euch Never Gonna Give You Up an und habt gute Laune.
Genau. Und dann kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge. Und auch der Song ist dann dafür gut ausgewählt, denn auch der war im Grunde ein Abschluss. Es handelt sich um Let It Be von den Beatles. Der Song ist 3 Minuten 50 Sekunden lang, auf der Albumversion ein bisschen länger, so circa 10 Sekunden. Veröffentlicht wurde er 1970 und war auf dem gleichnamigen Album drauf. Das war das 12. und auch letzte Album der Beatles. Als Autoren werden angeführt, wie es immer bei den meisten Beatles-Songs gewesen ist, Lennon, McCartney. Aber eigentlich ist der Song mehr von Paul McCartney geschrieben. Und die Single hat sich mehrere Wochen in den Top 10 gehalten, in Deutschland, in Großbritannien und in den USA. In den USA war sogar auf Platz 1. Und das Album ist auf Platz 1 gewesen in den USA und Großbritannien. In Deutschland hat es bis für Platz 3 gereicht. Verkaufszahlen habe ich jetzt keine gehabt oder so richtig gefunden. Aber ich denke mal, dass das auch sehr erfolgreich war. Es handelt sich schließlich um die Beatles. Genau. Die Aufnahmen haben während des gleichnamigen Films stattgefunden. Also es gab ja so einen Film Let It Be. Da wurde so ein bisschen halt so die Aufnahme des Albums verfolgt. Und währenddessen man das so gedreht hat, halt wurde halt auch dieser Song aufgenommen. Gastmusiker ist Billy Preston gewesen. Der hat die Orgel gespielt für den Song. Der war auch bekannt als der fünfte Beatle. Also der hat so in einigen Songs dann auch mitgemacht und war auch so eine Inspirationsquelle oder hat sich da auch noch viel mit eingebracht. Und es hat ja schon gesagt, dass Single- und Albumversion eine klein wenig unterschiedliche Länge haben. Und die sind auch sonst ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel haben die ein unterschiedliches Gitarrensolo tatsächlich. Genau, da war so in den Produktionen, genau, also die Produktion, glaube ich, des Songs, die hat auch relativ lange gedauert. Ne? Da wurden so bestimmte Sachen dann auch sehr spät danach eingespielt. Ja, das kennt, also heutzutage denke ich, ist das so üblich, ne, dass man ja so Sachen hin und her schickt. Damals hätte ich so gedacht, so in der Zeit, ja, man sitzt da in einem Studioraum und ja, dann spielen alle sozusagen, ne, oder hintereinander weg und dann ist der Song fertig. Aber auch gerade Let It Be ist ein Song, der wurde so häufiger nochmal geändert, nachbearbeitet, Spuren kamen dann so mit rein. Da hört man ja auch am Ende so den Chor. Genau, das hat mich so ein bisschen überrascht, als ich dann nochmal ein bisschen so drüber nachgelesen habe, dass das dann schon damals so Anfang der 70er dann bei den Beatles
möglich
auch
war.
schon so gewesen ist. Genau. Der Song an sich ist dann auch eine Ballade. Da wird ja von Mother Mary immer gesprochen bei Let It Be.
Und
Und
du nimmst mir jetzt nicht mein Hintergrundwissen.
nein, dann nehme ich dir das nicht. Dann
Danke.
gehe ich mal mehr ein bisschen so auf das Instrumentale auch noch ein. Wie gesagt, ne, das ist so einer von den ruhigeren Beatles-Songs und ist ja auch noch so getragen durch dieses Orgelspiel von Billy Preston, der Chor, der dann im Hintergrund kommt und ist sehr ruhig gesungen, dann meistens von Paul McCartney. Man hört die anderen, wenn dann überhaupt nur so im Hintergrund. Und ja, ist, wenn man auch so von Balladen spricht oder von Beatles-Songs, einer, den man nennen muss. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, okay, von den Beatles muss auch ein Song mit dabei sein, sind wir auch hin und her gegangen, haben ein bisschen out the box gedacht, haben gedacht, nehmen wir einen Song, mit dem man nicht so rechnet, wie Eleanor Rigby vielleicht oder etwas aus der ganz frühen Anfangszeit, I Wanna Hold Your Hand oder sowas. Aber
Wenn man seinen Lieblingssong mit reinbringen dürfte, wäre es für mich Blackbird gewesen.
Blackbird, genau, war auch noch in der Auswahl. Wir hören beide eigentlich relativ gerne Metal, nicht nur relativ, sehr gerne sogar. Und dann hätte man eigentlich Helter Skelter nehmen müssen. Wir haben uns aber entschieden, wenn wir jetzt vom größten Song sprechen, dann muss es Let It Be sein, weil ich finde, das ist auch mit der erste Song, der irgendwie so aufpoppt, wenn man an die Beatles denkt. Und er schließt halt die Beatles auch ab, alles, was da so gewesen ist.
So, ich möchte jetzt zuallererst, bevor ich mal zu diesem kleinen Hintergrundfact, den ich kenne, den er nicht ausplaudern durfte, komme, einen kleinen Funfact zum Besten geben. Und zwar, Paul McCartney hatte die Idee, den letzten Ton von Let It Be zu oktavieren. Also in der Tonhöhe sehr hoch zu singen,
Aha.
damit sich das alles einmal ein bisschen
So
abhebt. So hoch. Nein, noch ein bisschen höher.
hoch. So hoch.
Ja, versuche es. Aber er kam nicht so hoch. Sein Stimmumfang reichte nicht aus dazu. Also bat er seine damalige Frau Linda, ihn zu unterstützen. Und das hat sie dann im Hintergrundchor mitgemacht. Fun Fact.
Cool.
Cool, ne? So, aber zu dem Hintergrundwissen, zu dem ich jetzt noch kommen wollte, ist Mother Mary, die ja ganz oft in diesem Lied besungen wird. Wie viele von euch denken oder vielleicht von euch denken, ist es nicht die Gottesmutter Maria, die damit gemeint ist.
Blasphemie.
Blasphemie, nein, nicht wirklich, aber Paul McCartney konnte nichts dafür, dass seine eigene Mutter auch Mary hieß und die verstorben war und er irgendwann einmal in einem Traum, ja, von ihr geträumt hat. Das war jetzt kein so gutes Deutsch,
Eine
aber
Erscheinung hatte.
genau. Also sie stand im Traum irgendwann mal vor ihm und hat ihm tröstende Worte zugeflüstert.
Genau. Let it be.
Let it be. Lass es geschehen.
Genau. Deswegen, so wird ja der Song auch ausgelegt, als Ende dieser Streitigkeiten, die bei den Beatles waren. Wenn man so die Beatles verfolgt hat, weiß man ja, dass zum Ende der Karriere, die sich nicht mehr ganz so grün gewesen sind, da möchte man jetzt keinem so wirklich die Schuld geben. Yoko Ono. Aber,
ja.
Das war zum Beispiel George Harrison, der war ja zu den Aufnahmen dann auch teilweise mal verschwunden oder wollte da nicht so mitmachen, musste wieder reingequatscht werden. Genau. Und Let It Be ist quasi nochmal so eine kleine Versöhnung, bevor die Band geendet hat, dass man es einfach sein lassen soll, dass man darauf gucken muss, was man gehabt hat und dass man auf die positiven Dinge blicken soll. Ein bisschen gepaart so mit dem, was Paul McCartney da reingebracht hat, mit den Erscheinungen seiner Mutter, die dieses Tröstende mit reinbringt und dass man das hinter sich lassen soll, was da ein Schmerz gewesen ist, dass es vielleicht die Zeit ist, getrennt voranzugehen, haben dann ja im Grunde auch alle Bandmitglieder gemacht.
Ja.
Und dass man es sein lassen soll. Also die haben ja immer noch so ein bisschen, glaube ich, relativ Kontakt gehabt, aber...
Halt mich jetzt für einen totalen Noob, ja? Bitte, ich gehe dieses Risiko ein. Hat Ringo Starr auch weitergemacht?
Ja, also der hat ja auch eigene Musik gemacht und vor kurzem war auf Dreisat, da gibt es ja immer diese tolle Reihe Rock Around the Clock. Pop Around the Clock, was dann Rock immer zu einigen Feiertagen im Jahr läuft. Und da war hier Ringo Starr in France. Da hat er ja auch relativ berühmte Musiker mit auf der Bühne gehabt.
Das haben wir tatsächlich gesehen, ne?
Richtig, genau. Ich hatte ihn kaum auch wiedererkannt. Also auch Ringo Starr hat irgendwie wohl Musik gemacht, obwohl der voll an mir vorbeiging. Ich habe wenn denn überhaupt
total.
George Harrison.
Total, ja.
Natürlich Paul McCartney solo und Paul McCartney und die Wings.
The Wings.
Und John Lennon natürlich mit solchen Gassenhauern wie Imagine. War natürlich bekannt und mit Yoko Ono zusammen. Ja, genau. Da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Es gibt so ein tolles Video, das kann man auch im Internet suchen. John Lennon spielt mit Chuck Berry zusammen Go Johnny Go. Johnny B. Good, also hier, ne? Also nicht Go Johnny Go natürlich, Johnny B. Good. Und Yoko Ono ist da im Hintergrund und macht am Tambourin irgendwas und schreit dann da komisch ins Mikrofon rein. Und das Mikrofon wurde wohl runtergedreht und man sieht dann auch irgendwie in einigen Stellen diesen genervten Blick von Chuck Berry, der das überhaupt nicht lustig findet. Das spricht, glaube ich, Bände und auch spricht das, glaube ich, deutlich meine Meinung dazu aus. Ich fand das sehr obskur, was dann damals so gelaufen ist, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich war natürlich nicht auf der Welt zu der Zeit.
Nicht?
Aber nee, noch nicht. Aber Let It Be ist da auf jeden Fall der Song, den man nehmen muss, weil er das ganze monumentale Werk der Beatles so zum Abschluss bringt. Er führt diese Fäden nochmal zusammen und das alles, was gewesen ist, führt er dann in diesen ruhigen Abschluss. Und deswegen einer der größten Songs aller Zeiten.
Lass es geschehen.
Genau. In diesem Sinne.
Es ist geschehen.
Wollen wir dann auch diese Folge ausklingen lassen. Wir haben jetzt 5 Songs vorgestellt. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen.
Unsere erste Folge!
Genau.
Ja.
Seid jetzt entweder ein bisschen klüger oder ein bisschen verärgerter über den Stuss, den wir geredet haben, oder seid eingeschlafen, was auch immer. Hauptsache, es hat euch irgendwie genutzt. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren zurück, wie ihr das fandet. Gerne auch Kritik, wenn wir irgendwas vielleicht durcheinander gebracht haben. Weist uns darauf gerne hin. Macht vielleicht auch Vorschläge, was ihr gerne hören würdet. Ansonsten wird es in dem nächsten Video wahrscheinlich weitergehen. Erstmal mit den größten Songs aller Zeiten, Part 2.
Mhm. Ja. Wir haben ansonsten auch unten in der Videobeschreibung unsere E-Mail-Adresse stehen. Dort könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben und vielleicht auch ein paar Vorschläge bringen. Was möchtet ihr gerne hören? Worüber wir uns unterhalten? Wer weiß, vielleicht wird euer Thema irgendwann mal genommen. Vielleicht interessiert es uns auch so, dass wir uns darüber unterhalten möchten.
Auf jeden Fall wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Das, was auf euch zutrifft.
Genau.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.